Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mit Sören Brinkmann, hallo. Die Ampel einigt sich auf einen Haushaltsentwurf. Der Bund nimmt mehr Steuern ein als erwartet. Streit um den Steuerbonus für Fachkräfte. Reform der Schuldenbremse gefordert. Das ist eine lange Liste an Schlagzeilen, die man zusammenstellen könnte. Immer geht es da um das Thema Haushalt, um Staatsfinanzen. Das sind Themen, die die Berichterstattung, die Nachrichten ständig beschäftigen. Aber nicht immer differenziert genug, findet jedenfalls Deutschlandfunkhörer Max Brodersen. Er hat uns deshalb geschrieben und wir wollen darüber sprechen, hier nach Redaktionsschluss. Herr Brodersen, deswegen zunächst mal an Sie die Bitte. Sie haben uns geschrieben, dass ja die Berichterstattung Ihnen nicht immer differenziert genug ist und das eigentlich Tür und Tor öffnet für Populismus. Vielleicht der erste Punkt. Wo fehlt Ihnen was oder wo ist es verkürzt?
Erstmal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Podcast. Ja, der Ausgangspunkt war eine Meldung, dass der Bund der Steuerzahler meldet, bis zu diesem Tag hätten jetzt alle Arbeitnehmer erstmal nur für den Staat gearbeitet und erst ab jetzt würde man für sich selbst Geld verdienen. Ja, das war eine Meldung, die kam in den Nachrichten bei den Informationen am Morgen und wurde dann nicht weiter kommentiert. Und da habe ich gedacht, na, das ist doch insofern falsch, als dass ja die Steuereinnahmen, die wir dem Staat zahlen, wir sind ja selbst der Staat oder wir als Gesellschaft haben uns ja selbst diesen Staat gegeben. Das heißt, die Steuereinnahmen sind die Finanzierung dieses Staates und die kommen uns allen ja im Grunde wieder zugute. Also auf jeden Fall ist das Ziel von Steuereinnahmen, so wie ich es verstehe. Dann habe ich in den Informationen am Morgen Tobias Armbrüster gehört, wie er Frank Schäffler von der FDP interviewt hat und der hat ihn gefragt nach der Schuldenbremse, die in der Verfassung steht, im Grundgesetz. So, und da ging es aber darum, dass er ihn gefragt hat, könnte man nicht die Schuldenbremse noch umgehen? Weil man braucht jetzt, der Haushalt ist knapp und man bräuchte eigentlich Geld, man müsste Schulden machen, könnte man nicht das umgehen? Und dann sagt Frank Schäffler von der FDP völlig zu Recht, ne, man kann nicht einfach eine Notlage erfinden, damit man dann die Schuldenbremse umgehen kann. Es gibt ja die Möglichkeit, die Schuldenbremse zu umgehen, aber man kann das nicht einfach künstlich erzeugen. So, und hat also dieses hohe Lied auf die Verfassungstreue gesungen und hat dann auch gesagt, naja, die SPD, die wollen das nicht so gerne, die wollen irgendwie was erfinden und hat eigentlich da gesagt, naja, wir als FDP, wir sind der Verfassung treu und die SPD wäre es ja nicht so. Ja, aber trotzdem bleibt ja dieser Haushalt irgendwie knapp. Und da hätte ich mir gewünscht, dass Herr Armbrüster dann sagt, ja, und wie ist es dann auf der anderen Seite? Weil man keine Schulden machen kann, dann muss man doch die Steuern erhöhen. Weil es gibt ja einfach Sachen im Haushalt, die sind ja nicht, das ist ja nicht Geld, was man einfach irgendwie rauswirft zum Fenster hinaus oder wo man auch oft nicht so viel Gestaltungsspielraum hat. Also zum Beispiel bei der Besoldung der Beamten und der Soldaten. Also ganz viele Sachen sind ja fix.
Das heißt, das, was ich bei Ihnen da raushöre, ist, dass da im Grunde so unterschiedliche Narrative bedient werden. Das heißt, in dem einen Fall geht es darum, eigentlich wäre Sparen ja ganz einfach, wo es aber, so wie Sie erklären, gar nicht so einfach ist, weil ganz viele Ausgaben fix sind. Andererseits eben dann das Beispiel der Steuern, dass man im Grunde etwas abgibt, von dem man gar nichts hat. Das heißt, da werden im Grunde falsche Erzählungen verbreitet aus Ihrer Sicht.
Naja, ich würde sagen, es sind nicht eigentlich falsche Erzählungen. Also wenn der Bund der Steuerzahler zum Beispiel sagt, bis jetzt haben wir für die Steuern gearbeitet, dann ist das richtig. Aber wenn man das nicht auserzählt, wenn man nicht immer im Hintergrund behält, naja, die Steuern, von denen haben wir alle was, dann öffnet das Tür und Tor für die Populisten, die sagen, also speziell von rechts, die Populisten sagen, ja, der Staat, der zieht uns ja Geld aus der Tasche und dann teilt er das auf, wie er will und wir als Staatsbürger wollen das ja gar nicht. Und dann werden irgendwelche mehr oder weniger unbedeutende Projekte wie dieser Radweg in Peru herangezogen. Ja, und die Leute, die den Populisten zusprechen, sind ja in der Regel nicht die Leute, die sich jetzt umfassend um den Haushalt informiert haben, sondern das sind die, die eben nicht genau wissen und die dann empfänglich sind für Gerede, was oft ja auch, ja, ich würde sagen, es gibt Populisten, die lügen einfach.
Herr Brodersen, mit uns in der Runde sind zwei Menschen, die sich jeden Tag mit der Wirtschafts-, mit der Finanzberichterstattung beschäftigen. Jörg Münchenberg aus dem Deutschlandfunk und Ulrike Herrmann von der Taz. Frau Herrmann, bei Ihnen würde ich gerne zunächst mal anfangen. Können Sie den Punkt, den Max Brodersen da aufmacht, können Sie den verstehen?
Ja, also ich finde, dass Herr Brodersen das Problem sehr schön beschrieben hat. Das eine eben, dass immer so getan wird, als wäre der Staat irgendetwas anderes und nicht alle wir zusammen. Und dass der Eindruck immer erzeugt wird, als würde der Staat das Geld zum Fenster rausschmeißen, was tatsächlich nicht der Fall ist. Nicht, sondern große Teile gehen eben an die Gehälter, gehen an die Rente, gehen in die Instandhaltung, in die Investitionen. Das heißt, das sind alles Ausgaben, an denen wir selbst enormes Interesse haben. Und das Problem ist ja eher, dass der Staat zu wenig Geld ausgibt und zu wenig investiert. Also die Volkswirte, und das sind auch konservative Volkswirte, nicht nur linke Volkswirte, die haben ja schon ausgerechnet, dass der deutsche Staat eigentlich in den nächsten 10 Jahren 600 Milliarden Euro investieren müsste in die Bahn, in den Klimaschutz, in die Verteidigung, damit dieser Staat überhaupt handlungsfähig bleibt. So, und das sind 60 Milliarden pro Jahr, und diese 60 Milliarden gibt es im Augenblick aber nicht.
Bevor wir genau bei diesem konkreten Problem bleiben, aber auch nochmal bei der Diagnose zunächst. Herr Brodersen sagt ja auch, das führt im Grunde zum Erstarken des Populismus, beziehungsweise man spielt zumindest Populisten in die Karten, wenn man nicht so ganz akkurat ist in der Berichterstattung und nicht ganz vollzählig.
Ja, auch da hat Herr Brodersen sehr recht, weil die Standarderzählung von rechten Populisten ist, wir hier unten und da oben irgendwelche Eliten, die uns ausbeuten. Und dann wird so getan, als wäre der Staat eine Beute der Eliten, nicht, die dann das arme Volk aussaugen. Und dann wird eben so getan, als gäbe es eigentlich gar keine Demokratie, sondern als wäre der Staat in die Hände von wenigen Einzelnen gefallen, die dann meistens auch nicht benannt werden, wer das eigentlich sein soll. Und diese Erzählung, ja, wir haben ja nichts von den Steuern, wir zahlen nur, die spielt tatsächlich dann ungewollt, nicht? Aber bespielt dann auch dieses Narrativ.
Also wenn ich vielleicht was dazu ergänzen darf, also ich finde, ja, das ist natürlich ein Grundproblem, wenn immer so getan wird, als wenn der Staat eben nur nimmt und wie so ein Blutsauger da seine Bürgerinnen und Bürger knechtet, aber auf der anderen Seite ist das natürlich ein sehr grundsätzliches Problem. Und ich frage mich natürlich auch als Berichterstatter, als wer sitze ich jetzt auch heute in diesem Podcast oder in dieser Sendung, dass es natürlich immer sehr schwierig ist, sozusagen da diese Metaebene immer auch noch mitzuliefern. Weil gerade der Bereich Finanzen, Steuern ist natürlich oft sehr kleinteilig, gibt es viele Details, ist oft auch sehr kompliziert, die man dann eben auch erklären muss. Und wenn ich natürlich dann immer noch sozusagen aushole und das dann nochmal versuche, so allgemeiner einzubetten, da gibt mir dann von meinen 3, 3,5 Minuten, die ich habe, gibt mir dann schon mal mindestens eine halbe Minute weg oder sogar eine ganze Minute. Also ich sehe das Problem, frage mich aber auch von der Einbettung, wie man das in der Berichterstattung tatsächlich dann auch wirklich transportieren kann, weil wie gesagt, die Sendezeit, die ich würde auch behaupten, der Platz in der Zeitung ist natürlich auch immer ein Stück weit begrenzt.
Genau, das wollte ich dich gerade fragen, Jörg. Herr Brodersen hat uns ja insbesondere angeschrieben, den Deutschlandfunk, den er sehr regelmäßig hört, weil er eben offenbar auch das Gefühl hat, es ist nicht immer alles zu Ende erzählt, nicht immer alles auserzählt, ist in 3 Minuten aber auch gar nicht möglich oder in 3:30.
Also ich finde gerade bei dem, gut, wahrscheinlich werden das die anderen Kolleginnen und Kollegen von ihren Fachbereichen auch natürlich sagen, also gerade für mich ist halt Finanzen, Haushalt ist unglaublich komplex. Und um das jetzt auch mal ein bisschen klarer zu fassen, jetzt bei diesem Haushalt 2025, da gab es ja diese Nachtsitzung Anfang Juli nochmal, wo sich die Fraktionsspitzen, also der Kanzler, Finanzminister und der Wirtschaftsminister nochmal bis um 5 morgens nochmal gerungen haben um diesen Haushalt 2025. Dann gab es die Pressekonferenz morgens um 11 und das fand ich halt extrem interessant, auch zu beobachten, dass obwohl da 3 Herrschaften waren, die dann eben auch mit vielen Fragen gelöchert worden sind, also selbst in diesem Morgen war vieles einfach nicht klar. Die wurden gefragt, also wir hatten ja wochenlang vorher berichtet über Haushaltslöcher und plötzlich hatten die sich so eigentlich so in Luft aufgelöst. Das war eigentlich ganz irre zu beobachten. Und ich weiß, ein Kollege stellte dann nochmal die explizite Frage, ja, wo sind denn die Löcher? Und dann bekamen wir eigentlich gar keine richtig klare Antwort. Und es hat tatsächlich so 2 bis 3 Tage nochmal gebraucht, bis man dann eigentlich überhaupt mal die Übersicht hatte, wie dieser Haushalt 2025 funktionieren soll. Aber das eben nur so als Beispiel dafür, ja, wie komplex, schwierig manchmal und auch so ein bisschen undurchdringlich das ist, dann eben solche Sachen auch wirklich darzustellen. Und wie gesagt, also allein diesen Haushalt, den kann man über Tage sozusagen hinweg aufgedröselt immer wieder eine neue Facette auch darstellen, weil da eben so unglaublich viel Stoff drin steckt.
Mhm. Herr Brodersen, den Haushalt in Gänze darzustellen, das wäre sicherlich tagefüllend, wenn man sich überlegt, welchen Umfang natürlich der Bundeshaushalt mit seinen ganzen Einzeletats hat. Also es ist doch insofern schwierig möglich. Was würden Sie sich denn wünschen? Was sollte dann im Grunde besser sein?
Selbstverständlich ist der Haushalt schwierig zu transportieren in der begrenzten Zeit, die man hat. Aber wenn man allein schon sagt, das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium und das Verteidigungsministerium, die haben solche Anteile, anstatt dass man sagt, Herr Lindner, Herr Habeck und Herr Pistorius, weil dann hört sich das an, als würden diese Männer und Frauen dort die Minister das unter sich aufteilen. Also das wird verkürzt. Einfach nur, dass man sagt, naja, Robert Habeck hat sich jetzt mehr gesichert und dafür muss Frau Paus dann mehr abgeben. Dann klingt das so, als ob das so, wer jetzt stärker ist und man nicht danach guckt, wo ist eigentlich der Bedarf. Ja, wenn man die Namen benutzt, anstatt sagt das Wirtschaftsministerium.
Ja, das ist natürlich ein Problem, aber da sehe ich aber auch keine Lösung, weil Journalismus ganz generell, also egal worum es geht, also es gilt jetzt nicht nur Finanzen, es ist wirklich ganz grundsätzlich, funktioniert wie ein Roman. Jeder Artikel ist so ein Roman in Kurzform. Also da geht es um Personen, da geht es um Spannung, da geht es um Konflikte, da geht es um Hochschreiben und Runterschreiben und Strukturthemen. Und natürlich, der Haushalt ist ein Strukturthema, nicht? Das ist auch eigentlich ehrlich gesagt jedes Jahr wieder das Gleiche, weil ja, wie Herr Brodersen schon völlig zu Recht gesagt hat, die ganz großen Posten sind ja festgelegt. Also beispielsweise allein die Rente kostet 100 Milliarden. Das ist aber nötig, weil sonst könnte man von den Renten nicht leben. So 100 Milliarden sind aber ungefähr schon 25% des Bundeshaushalts. Da bewegt sich gar nichts. So, das heißt, der Bundeshaushalt ist eigentlich ein Strukturthema. Aber der Journalismus funktioniert eben wie ein Roman mit Personen, mit Spannung, mit Konflikt. So, und dann wird das halt personalisiert. Jetzt könnte man sagen, ja, das entspricht überhaupt nicht dem Inhalt und das ist unredlich. Auf der anderen Seite ist es so, dass reine Analysen werden nur von einem ganz kleinen Teil der Leser überhaupt gelesen. Das weiß man ja aus der Leserforschung. Also es gibt Analysen, das machen wir ja auch in der Zeitung, aber man könnte nicht die ganze Zeitung mit Analysen vollpflastern, obwohl viele Themen als Analyse eigentlich am besten abgebildet wären. So, und ja, wie man aus diesem Problem wieder rauskommen soll, weiß ich auch nicht.
Das ist tatsächlich interessant, weil ich sehe es genauso. Ich meine, im Hörfunk funktioniert das letztlich auch so. Das ist ein dramaturgisches Element letztlich. Also Sie sagen, Frau Herrmann, wie ein Roman. Ich würde halt sagen, natürlich baut er eben auch so einen Spannungsbogen auf, eine Berichterstattung. Und es sind ja auch die Akteure. Also ich finde, gerade beim Haushalt waren es eben normal Robert Habeck, Christian Lindner und Olaf Scholz. Das waren die drei zentralen Akteure, die ja wirklich über Wochen, über Monate hinweg um diesen Haushalt gerungen haben, um das Wachstumspaket natürlich auch noch, um den Nachtragshaushalt. Also man konnte das eben schon auch an diesen Personen tatsächlich halt festmachen. Und insofern transportiert man natürlich sozusagen auch die Inhalte über die Köpfe. Und meine Vorstellung ist eben auch, dass man das natürlich damit auch ein Stück weit interessanter natürlich macht, auch für die Hörer, wenn man das sozusagen so personalisiert und natürlich da auch eine Art Showdown manchmal draus strickt, dann hat das natürlich schon auch eine Spannung, die Hörer ein Stück weit auch mitnehmen soll.
Also man muss jetzt mal sagen, also da gibt es ja eine Wechselwirkung zwischen Politik und Medien. Also das ist ja auch etwas, was Herr Brodersen schon so unterschwellig angesprochen hat und was natürlich problematisch ist. Also die Politiker wissen ja auch genau, wie die Medien funktionieren und dass da auch ein Showdown gebraucht wird. Also wird da inszeniert. Also Politik funktioniert vor allen Dingen in diesen Kanzlerrunden genau wie eine Tarifverhandlung. Also das ist ja auch schon schon jedem aufgefallen, dass so konfliktreiche Tarifverhandlungen enden niemals irgendwie mittags. Das wäre ja Quatsch, sondern da gibt es immer eine Nachtverhandlung, da wird man immer irgendwann um 6 Uhr morgens völlig übernächtigt aus dem Verhandlungssaal schwanken, damit auch wirklich jeder das Gefühl hat, jetzt haben sie sich ordentlich angestrengt. Und genau so war das im Kanzleramt, als man um den Haushalt gerungen hat. Natürlich hat man da eine schlaflose Nacht verbracht und ist erst um 5 dann auseinandergegangen, damit wirklich jeder Wähler das Gefühl hat, okay, die haben sich jetzt wirklich angestrengt. Also es ist so, die Medien und die Politik inszenieren sozusagen dieses Thema gemeinsam. Ja, das macht die Sache nicht besser, sondern das führt dann automatisch dazu, dass Politik immer so einen Eindruck erzeugt, als ginge es da um ein Theaterstück. Das ist natürlich weit weg von der Wahrheit. Also das ist ja das, was Herr Brodersen völlig richtig darstellt. Das ist auch nicht harmlos, nicht? Das hat Herr Brodersen ja auch schon gut erklärt. Ich weiß nur nicht, wie man da rauskommen soll.
Ich habe mich gerade gefragt, als Sie von der Inszenierung sprachen und diesen Romanvergleich angesprochen haben, fällt das vielleicht auch besonders auf, dass es da so eine Diskrepanz gibt, weil einfach hier in diesem Fall der Gegenstand, über den man berichtet, so scheinbar nüchtern und eben eigentlich gar nicht so inszeniert ist, sondern eigentlich die nackten Zahlen, die nicht lügen. Also etwas, was eben gar nicht so romanhaft erstmal erscheint.
Glaube ich tatsächlich an der Stelle nicht, weil der Haushalt, da geht es auch für die Parteien natürlich so um substanzielle Dinge wie zum Beispiel die Schuldenbremse, die FDP ja mittlerweile wirklich ja mantrahaft sozusagen zu ihrem Markenkern erklärt hat. Und das ist natürlich der Grund, warum sie natürlich auch nach außen widerspiegelt, genauso wie die Sozialdemokraten sagen, kein Finger an die Renten und die Sozialausgaben im Zuge dieser Haushaltsberatungen. Also jeder transportiert natürlich da auch ein Stück seines Markenkerns nach außen, will nach außen hin demonstrieren. Wir haben also wirklich bis zum letzten Schweißtropfen und zur letzten Träne dafür für euer Anliegen, sozusagen das Anliegen des jeweiligen Klientels, uns auch eingesetzt. Also insofern glaube ich, hat das jetzt weniger was damit zu tun, dass das sozusagen ein sonst eher dröger Stoff ist, sondern ja auch die Parteien transportieren ja da ganz viel von ihrem Wählerpotenzial und von dem, wo sie sagen, wir vertreten die Wähler dann nach außen. Also das kann man gerade bei diesen Haushaltsverhandlungen jetzt 2025, die ja auch deswegen so kompliziert waren, weil man eben so schnell jede Partei da rote Linien auch gezogen hat, das kann man da eigentlich, finde ich, ganz schön festmachen.
Herr Brodersen, ist es nachvollziehbar, wenn Sie das so hören, in welchen Logiken, vielleicht auch manchmal in welchen Zwängen dann natürlich auch die Berichterstattung stattfindet?
Ja, absolut. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Ich wollte aber gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, dieses Interview, das Tobias Ambruster geführt hat am 26. Juni mit dem Frank Schäffler von der FDP. Die Interviews, die sind ja sowieso immer sehr kurz. Und ich glaube, der große Vorteil an so einem Interview ist, wenn das live ist, was es ja in den Informationen am Morgen ist, dann kann der Interviewpartner nicht weg. Und ich hätte mir das so sehr gewünscht, dass nachdem der FDP-Politiker so lange verteidigen durfte, dass die Schuldenbremse in der Verfassung steht und dass man das auf jeden Fall einhalten muss, weil ja sonst wieder das passiert, was jetzt passiert ist, dass das Bundesverfassungsgericht das stoppt. Warum dann nicht ihn fragen? Warum nicht ihn nach den Steuererhöhungen fragen? Also das ist ja bekannt, dass die FDP auf keinen Fall die Steuern erhöhen möchte. Aber die Ausgaben müssen ja gemacht werden. Und wenn jetzt der Haushalt, wie gesagt wird, es wird behauptet, der Haushalt wäre unter Druck. Wenn man also keine Schulden machen kann, dann muss man ja die Steuern erhöhen, weil es ist ja einfach ein Zwang. Da wollte ich gerne nochmal drauf.
Wobei, Herr Brodersen, tatsächlich, also ich glaube, da haben auch Frau Herrmann und ich wahrscheinlich eine unterschiedliche Einschätzung. Aber natürlich stellt sich schon die Frage, ob das quasi nur geht mit mehr Geld oder ob man eben nicht auch sagt, wir müssen unsere Prioritäten setzen, müssen an anderer Stelle dann abspecken. Also ich will nur sagen, allein das ist ja schon ein Konfliktpunkt, dass die FDP sagt, wir kommen mit dem Geld eigentlich aus und SPD und Grüne sagen, nein, das reicht nicht, weil Investitionen sind zu wenig, die Bundeswehr ist da und. Aber allein da besteht ja schon der Konflikt. Also allein da wird es dann schon schwierig, sage ich mal, jemanden festzunageln, weil, wie gesagt, Herr Schäffler natürlich immer sagen wird, ein Stück weit auch Wir kommen mit dem Geld eigentlich ganz gut aus. Wir haben ja nächstes Jahr wahrscheinlich Steuereinnahmen von 1 Billion Euro. Der Finanzminister wird ja auch nicht müde zu betonen, dass er sagt, wir müssen eigentlich mit dem Geld auskommen, was die Bürger auch bezahlen, und dürfen da nicht immer was drauflegen. Also wie gesagt, ich will nur sagen, da wird es schon schwierig. Das ist nicht so einfach sozusagen, dass man das auch als Moderator einfach so abräumen kann, weil ganz klar wird, da wird Herr Schäffler immer dagegen halten.
Und ich, nach meinem Eindruck, ist es ja schon auch so, dass diese unterschiedlichen Positionen dann auch immer zu hören sind. Also natürlich gibt es ganz andere Positionen vom Wirtschaftsflügel der CDU als von eben natürlich den Sozialdemokraten oder anderen Parteien. Und eben Herr Schäffler hat eine dezidierte Position, wird sicherlich immer verteidigen, dass es die Schuldenbremse gibt und dass eigentlich gespart werden müsste. Andererseits kommen ja auch die zu Wort, Herr Brodersen, die es genau andersrum sehen. Also insofern, fehlt da etwas wirklich in der Berichterstattung?
Ja, wahrscheinlich fehlt nichts. Ich hätte nur in diesem einen Interview habe ich gesagt, jetzt hast du ihn doch am Haken, jetzt frag, warum die Steuern. Dann hätte er es ja noch mal erklären können. Aber die Frage hatte mir halt gefehlt. Ein anderer Punkt, der mir aufgefallen ist, ist jetzt gerade, weil wir viel über das Militär reden durch den Krieg in der Ukraine, wird oft das 2%-Ziel der NATO erwähnt und nicht genau erklärt, was das bedeutet. Weil ja eine Forderung der NATO ist, dass man einen Wert in Höhe von 2% des Bruttoinlandsproduktes im Haushalt ausgeben soll für Militär. Das ist aber immer schwierig, weil das so verkürzt ist. Das klingt nämlich so, als ob die Regierung Zugriff hätte auf das gesamte Bruttoinlandsprodukt und man jetzt einfach nur 2% davon ausgeben müsste für Verteidigungsausgaben. Und das halte ich für schwierig wegen des Verständnisses. Und ein anderes Problem, was ich dabei sowieso sehe, das unabhängig von dem Verständnis, ist, dass ich denke, warum wird das so rumgemacht? Warum sagt man nicht, wir brauchen diese Fähigkeiten, diese Waffen, diese Soldaten, wir brauchen das alles, ist ja sehr komplex beim Militär. Ich meine, ich bin Offizier. Und warum setzen wir nicht einfach die Ziele fest, die einzelnen Staaten erreichen müssen? Und sagen dann, naja, und dazu brauchen wir ein Budget, das so und so hoch ist. Anstatt, dass wir uns immer an diesem 2%-Ziel festmachen und dann gegeneinander, ja, also ich meine, das ist ja tatsächlich so, dass Donald Trump hat damit gedroht, dass wenn er Präsident wird und dann ist ein Land, das hat nicht 2% ausgegeben für seine Verteidigung und das würde dann angegriffen, dann würde er ihm nicht zur Hilfe eilen, was Unsinn ist, weil er die Möglichkeit dazu nicht hat. Aber ne, das öffnet wieder Tür und Tor für so einen Populismus.
Ich fürchte, wir kommen jetzt ein bisschen weg von der Berichterstattung, aber wenn ich Sie da an der Stelle richtig verstehe, ist es wieder so das Problem, dass es nicht ganz akkurat berichtet wird, dass Sie klar machen wollen, 2% vom Bruttoinlandsprodukt sind nicht 2% des Haushaltes.
Ganz genau.
Ja, also auf jeden Fall kann man feststellen, dass Deutschland auch jetzt selbst mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr, das ja 100 Milliarden beträgt, in Wahrheit das 2%-Ziel für die Bundeswehr gar nicht erreicht. Also da werden irgendwelche Luftbuchungen an die NATO gemeldet. In 2% wären mehr als 80 Milliarden. Und das kommt nicht zustande. Das kam auch letztes Jahr schon nicht zustande. Und das, was Herr Brodersen vorschlägt, nämlich, dass man Ziele definiert, was man erreichen will und was man ausgeben will, das ist ja genau der Ansatz von Pistorius. Der wollte tatsächlich die Logik umdrehen, ist damit aber krachend gescheitert. Ganz einfach, weil es diese Gelder im Haushalt nicht geben kann, solange die Schuldenbremse nicht ausgehebelt wird, indem man eben eine Notlage definiert. Und aus meiner Sicht wäre es gar kein Problem gewesen, diese Notlage zu erklären. Das hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich auch sehr deutlich gesagt, dass sie das akzeptieren würden. Wir haben hier nebenan einen Krieg und wir haben hier ein Russland, das imperiale Absichten verfolgt und eine voll ausgebaute Diktatur ist. Das heißt, es ist eigentlich der komplette Wahnsinn, mitten im Krieg nun ausgerechnet an der Schuldenbremse festzuhalten. Allerdings muss man sagen, und das gehört ja zur Wahrheit dazu, das zeigen alle Umfragen, die Mehrheit der Deutschen, also ungefähr 55%, halten die Schuldenbremse für eine gute Idee. Sie ist eine katastrophale Idee. Ja, deswegen sagen inzwischen ja auch konservative Ökonomen, sie muss reformiert werden. Es muss möglich sein zu investieren. Aber die Mehrheit der Deutschen versteht das nicht. Und genau deswegen hat die FDP, obwohl sie eigentlich in den Umfragen nur noch auf 5% kommt, so eine Wucht, weil natürlich Scholz und letztlich auch die Grünen genau wissen, dass die FDP beim Thema Schuldenbremse die Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich hinter sich hat. So, jetzt ist ja für Medien Also das ist wahrscheinlich auch die Frage, die Herrn Brodersen dann so umtreibt. Könnte man ja jetzt sagen, ja, haben die Medien nicht so einen pädagogischen Auftrag? Muss es nicht irgendwie Aufgabe der Medien sein, die Bevölkerung aufzuklären, warum die Schuldenbremse eine schlechte Idee ist? Also ich selber bin, merkt man ja vielleicht in meinen Ausführungen auch der Meinung, dass das eine total bescheuerte Idee ist. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten in der Taz schreibe ich das ja auch immer. Aber man muss einfach zugeben und wissen, dass Medien keinerlei pädagogischen Auftrag und vor allen Dingen auch gar keine pädagogische Macht haben. Dazu gibt es nämlich auch interessante Leserforschung. Man hat festgestellt, kann man sich ja eigentlich auch vorstellen, wenn man sich das so im Alltag überlegt, die Leser lesen nur das, was ihrer eigenen Meinung entspricht. Das fängt schon damit an, dass sie entsprechende Zeitungen oder entsprechende Medien auswählen. Das geht aber noch viel weiter. Man hat ja Studien gemacht, wo man den gleichen Artikel verschiedenen Leuten gegeben hat und dann sollten sie sagen, was drinsteht. Und das waren 10 verschiedene Artikel, die da dann wieder vorgestellt wurden. Das heißt, die Menschen lesen auch in einem Artikel letztlich nur das, was ihnen ihrer eigenen Meinung entspricht. Das heißt, diese Möglichkeit, da zu beeinflussen, ist außerordentlich gering.
Wenn es so ist, dass die Menschen am Ende dann doch nur das lesen, was sie interessiert oder beziehungsweise was ohnehin auch der eigenen Meinung entspricht, dann würde es, um jetzt wieder bei dem Medienaspekt zu bleiben, würde es ja im Grunde auch gar nicht weiterführen, zu sagen, wir weiten die Finanzberichterstattung aus, um dann tatsächlich ein noch volleres, ein kompletteres Bild am Ende zu haben, oder?
Also das wollte ich jetzt nicht sagen, dass, weil die Leute lesen, was sie lesen wollen, man sozusagen als Journalist sowieso schreiben kann, was man schon immer mal schreiben wollte, ja. Also es gibt ja sehr hohe Standards eigentlich für den Journalismus, was Fakten angeht, Vollständigkeit von Fakten, Trennung von Fakten und Meinung und so. Und das ist davon nicht berührt. Und das ist ja genau das, was Herr Brodersen aber so ein bisschen vermisst hat. Also im Kern hat Herr Brodersen ja gesagt, dass das Interview mit Herrn Schäffler nicht konfrontativ genug geführt wurde. Und das ist ein handwerklicher Kritikpunkt und damit muss man sich als Journalist dann auch auseinandersetzen. So, aber ich wollte darüber hinausgehen und eben gucken, was können Medien überhaupt? Weil ganz oft erlebe ich eben, das ist ja auch ein Narrativ der Rechten, dass eben den Medien eine Macht angedichtet wird, die sie gar nicht haben. Also nach dem Motto, ihr beeinflusst sowieso alle und ihr seid Sprachrohr der Eliten und so. Und da würde ich sagen, es ist genau andersrum. Die Leser und Hörer bestimmen, was geschrieben wird. Um es ganz plakativ zu machen, jetzt aus meiner eigenen Sicht, ich arbeite ja bei der Taz und die Taz ist eine Genossenschaft. Das heißt, hat Herr Brodersen ja auch schon gesagt, sie gehört ihren Lesern. Und nun könnte ja jeder in Deutschland sagen, ja, dann mache ich doch, bin ich doch bei der Taz, nicht? Dann gibt es keinen Verleger, da wird nur das geschrieben, was ich als Leser dann auch akzeptiere und so. Aber so läuft es ja nicht, nicht? Wir haben 60.000 Leser ungefähr, aber die Bild hat Millionen. Es zwingt aber niemanden, die Bild zu lesen. Das machen die Leute freiwillig. Und da sieht man schon, wie die Medien letztlich das spiegeln, was die Leser oder die Zuhörer haben wollen.
Also ich denke, gerade die Boulevardpresse schafft es ja, und das ist auch Pädagogik, schafft es, die Leute zu manipulieren. Also ganz massiv. Ja, keiner zwingt die Leute dazu, die Bildzeitung zu lesen. Keiner zwingt die Leute dazu, CDU zu wählen. Trotzdem machen das irgendwie ständig Leute. Ein Beispiel. Ich habe mit einem Kameraden von der Feuerwehr gesprochen, der sagt, hier, es wird Lithium abgebaut und da wird massiv die Natur geschädigt. Das sage ich dir, Max, das kann nicht sein. Die Natur zu schädigen war noch nie gut. Deswegen können wir keine E-Autos haben. Hat er direkt irgendwoher aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung gelesen. Und ich sage, naja, aber guck mal, jetzt seit 150 Jahren pumpen wir Erdöl aus dem Boden. Das ist ja auch Naturzerstörung. Ja, und dann musste er nachdenken. Er hatte ja nicht drüber nachgedacht. Und da hatte das Medium, was er genutzt hat, ihn einfach abgeholt, ohne dass er drüber nachgedacht hat. Und er hatte dann eine Meinung dazu. Und als er drüber nachgedacht hat, was ich erwarte, zumindest vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist, dass man die Leute nicht manipuliert in eine Richtung, sondern ihnen die Möglichkeit gibt, verschiedene Aspekte zu sehen.
Also ich glaube, Herr Brodersen, also das ist sicherlich der Anspruch, natürlich glaube ich, also alle, jede Journalisten, jede Journalistin in einem seriösen Medium, glaube ich. Und man muss natürlich auch immer klar unterscheiden, die unterschiedlichen Kategorien. Man hat die Berichterstattung, Man hat aber auch den Kommentar. Im Kommentar kann ich meine Meinung sagen, auch als politischer Beobachter. Und im Bericht habe ich natürlich, gebe ich erstmal was wieder, wohl wissend, dass natürlich man immer eine Art Auswahl trifft, dass man immer einen bestimmten Blickwinkel auf die Sachen hat. Aber natürlich ist man oder sollte immer bemüht sein, sozusagen möglichst viele Facetten von einem Thema oder Meinungen auch dann da auch wieder reinzupacken. Aber also mit Pädagogik hätte ich ein großes Problem, weil ich sehe meine Aufgabe natürlich jetzt nicht darin, sozusagen die Hörerinnen und Hörer zu erziehen, in Anführungsstrichen, oder sie besser zu machen, wie auch immer. Also das, eine Berichterstattung spiegelt ja erstmal eine Beobachtung wider dessen, was passiert also konkret jetzt hier in Berlin. Also Pädagogik, glaube ich, bei der Berichterstattung sollte eigentlich da tunlichst gar nichts mit zu tun haben.
Ja, das stimmt zwar, aber dann bräuchte es ja die Inszenierung, von der wir vorher gesprochen haben, das nächtliche Durchmachen, das bräuchte es ja alles auch nicht, wenn wir nur Fakten berichten.
Es geht ja um die Einordnung und natürlich, was Frau Herrmann auch zu Recht gesagt hat, also gerade jetzt nehmen wir nochmal diesen Haushalt, dass sie da morgens bis um 5 nochmal, und dann kam natürlich auch die Regierungssprecherin, die stellvertretend, hat es geraunt, wir standen da alle im dritten Stock vom Bundestag und haben eben gewartet, was gab es, diese Sondersitzung auch der SPD-Fraktion, und dann hatte ich also auch noch so ein paar Sachen da reingeraunt in die Journalistenmenge, und natürlich ist das auch eine Form von versuchter Steuerung oder eben natürlich dem Ganzen so einen Spin zu geben, und das muss ich natürlich einordnen auch als Berichterstatter, das ist vollkommen klar, also mir muss es immer bewusst sein, dass da Inszenierung stattfindet, dass da auch der Versuch stattfindet sozusagen, dass man manipuliert werden soll als Journalist, als Journalistin, dass man auch belogen wird natürlich teilweise. Das muss einem sicherlich auch immer bewusst sein. Und natürlich, manchmal geht man doch so ein bisschen in die Falle. Das will ich jetzt überhaupt, zumindest für mich jetzt gar nicht ausschließen, weil es manchmal auch so raffiniert ist oder weil man nicht natürlich auch immer alle Hintergründe kennt, sicherlich. Aber es ist natürlich mehr auch als nur eine bloße Faktendarstellung. Das ist schon mir bewusst. Es geht ja auch um die Einordnung. Aber das ist natürlich immer die schwierige Abwägung, natürlich auch als Journalist. Wo fängt dann doch die eigene Meinung an und das Ganze bekommt dann sozusagen einen eigenen Spin, den es dann auch nicht haben soll?
Naja, also ich meine, man hat jetzt als Journalist scheinbar doch eine Menge Macht. Also erstens geht es ja darum, welche Themen wählt man überhaupt aus. Es wird ja nicht über alles berichtet, was es auf dieser Welt gibt. Dann die nächste Frage ist, wie groß wird es berichtet, groß oder klein? Dann die Frage, mit welchem Spin, also das macht man ja. Dann mit der Frage, die Herrn Brudersen beschäftigt, welche Fakten kommen vor, welche nicht. So, also auf den ersten Blick haben die Journalisten sehr viel Macht. Es ist also weit mehr als nur eine neutrale Bericht über die Fakten. Und da kam dann eben die Frage für mich auf, ja, macht man dann das auch eben pädagogisch? Und gleichzeitig ist es eben so, dass diese Macht auch stark gebrochen ist, weil die Leser eben nur das zur Kenntnis nehmen, was ihrer Meinung entspricht oder was ihren Vorurteilen entgegenkommt. Also das Beispiel mit dem Lithium war ja sehr schön. Das hat nicht nur funktioniert, würde ich sagen, weil die andere Seite fehlte, nämlich Öl wird doch auch aus dem Boden gepumpt, sondern das hat auch deswegen so gut funktioniert, weil sehr viele Leute gar keine Lust auf ein E-Auto haben und jetzt auf der Suche sind nach Argumenten gegen das E-Auto. Denn dass Öl auch aus dem Boden gepumpt wird, ist ja eine derartig offensichtliche Tatsache, dass man darauf auch im Zweifel selber kommen könnte. Aber darauf kommt man dann eben nicht, weil man ja das E-Auto eigentlich sowieso nicht will. Und das zeigt dann eben, wie stark auch die Perspektive der Leser oder der Zuhörer die Wirkung von Nachrichten prägt.
Wir gehen ganz oft immer von dem aus, was schon ist. Und die Veränderung, die macht uns Angst. Und da greifen auch die Populisten an. Und dabei denke ich aber trotzdem, dass viele auch große Veränderungen gemacht werden müssen und erklärt werden. Also zum Beispiel war eben der Infrastrukturvorstand von der Bahn wurde interviewt und der hat mit großer Begeisterung erzählt, dass ab 15. Juli jetzt die gesamte Bahn grundsaniert wird im Grunde, also die ganzen großen Strecken. Ja, große Begeisterung. Das wurde dann aber auf eine Weise aufgegriffen. Da wurden dann Leute in Frankfurt am Bahnhof gefragt, ob die das jetzt gut finden, dass die Bahn für 5 Monate stillgelegt wird. Und zum Glück war dann da ein Bahnfahrer, der sagte, naja, es ist jetzt nicht so gut, dass ich Bus fahren muss. Aber danach geht ja die Bahn wieder. Aber das war nicht die Intention des Interviews. Die Intention war, jemanden, der sich echauffiert, dass nun jetzt die Bahn nicht nur zu spät kommt, sondern gar nicht mehr, dass diese Busse kommen. Und das fand ich so ein bisschen effekthascherisch und dachte, naja, das gehört eigentlich nicht in den Deutschlandfunk.
Und das führt mich dann aber doch nochmal auch eben zu meiner abschließenden Frage. Sie haben uns ja eben auch geschrieben, weil Ihnen oft solche fehlerhaften Narrative aus Ihrer Sicht begegnen. Sie haben eben hier Kritik an einem Interview, an einer Gesprächsführung in einem Fall geäußert. Aber wir haben, glaube ich, auch ganz gut herausgearbeitet, dass es eben immer auch Inszenierung gibt in der Berichterstattung, dass Personalisierung dazu gehört, dass es natürlich auch Verkürzungen gibt, die im Nachrichtengeschäft eben auch manchmal notwendig sind. Wenn Sie jetzt insgesamt darauf schauen, was würden Sie sich denn besser wünschen, mehr wünschen?
Also ich würde mir wünschen, dass man sich jedes Mal überlegt, muss das ganze System so sein? Oder könnten wir auch, also gerade bei der Besteuerung, wenn wir bedenken, die Erbschaftssteuer muss reformiert werden, die ganze Einkommensteuer muss reformiert werden, dass es keine Beitragsbemessungsgrenzen oder so mehr gibt. Das sollte immer dem Journalisten auch im Hinterkopf sein. Das aktuelle System ist nicht gesetzt, sondern man könnte immer Fragen stellen, wie könnte man es denn wirklich mal besser machen? Weil nur wenn man davon spricht und wenn man darüber spricht und wenn man es in die Welt bringt, dann kann man auch was verändern, weil dann schafft man einen fruchtbaren Boden dafür, dass Veränderung stattfinden kann. Und wenn man immer schon aus Angst, ne, wie das Kaninchen vor der Schlange, wenn man denkt, ah, die Leute, die verstehen es eh nicht und die haben dann Angst, gar nicht die Sachen anspricht, dann verändert sich auch nie was.
Das stimmt, aber da würde ich tatsächlich auch nochmal einwerfen, Herr Brodersen, also selbst da tun sich für mich schon, ich sage es mal nicht Abgründe auf, aber da gibt es schon irgendwie so ganz viele Wegzweigungen. Allein dieses Thema jetzt Steuererhöhung, ja, nein, Erbschaftssteuer, Reichensteuer, wie auch immer. Es ist halt unglaublich komplex und selbst da stoßen schon die unterschiedlichen Meinungen und Einschätzungen aufeinander. Das muss man, glaube ich, halt auch, weiß man natürlich auch als Journalist und man kann dann ja auch später immer auswählen ein Stück weit und kann sagen, diese Einschätzung ist mir näher als die andere, in dem Kommentar jetzt zum Beispiel. Aber zu sagen, das ist die Wahrheit, also damit tue ich mich schwer.
Also wir werden sicherlich auch nicht in allen Fragen inhaltlicher Art hier zu einem Konsens kommen, sowieso nicht, aber die auch nicht sicherlich nicht klären können. Wir wollten ein bisschen einen Blick darauf werfen, wie Berichterstattung funktioniert und wie sie gerade in diesem Feld möglicherweise auch besser werden kann. Und das war nach Redaktionsschluss mit unserem Hörer Max Brodersen, der uns darauf gebracht hat, einmal über die Haushalts- und Finanzberichterstattung zu diskutieren. Ist Sparen gut? Sind Steuern schlecht? Wie verkürzt sind manche Narrative in der Berichterstattung? Mit in der Runde Ulrike Herrmann von der taz und Jörg Münchenberg aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Einen herzlichen Dank an die ganze Runde. Und wenn Sie Medienthemen beschäftigen, wenn Sie Vorschläge haben für uns, melden Sie sich gerne nach redaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Mein Name ist Sören Brinkmann. Tschüss.